A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Fährt eine Mercedes S-Klasse, trägt eine Rolex am Handgelenk und unterhält sich gerne über Bildung und Politik. Die Rede ist von meinem heutigen Aufzugsgast Felix Lobrecht. Wir sprechen über seine Kindheit in Neukölln, über seinen Bildungsweg, der ihn über viele Umwege nach Marburg für ein Politikstudium geführt hat, und wie er mit seinem Underdog-Image heute umgeht. Kann jemand, der die größten Stadien Deutschlands füllt, überhaupt noch ein Underdog sein? Und eine Frage muss ich ihm auch stellen. Darf man sich in Deutschland überhaupt noch gönnen? Viel Spaß mit Felix Lobrecht.
Herzlich willkommen, Felix Lobrecht.
Die Tür geht auf und wer kommt rein? Felix Lobrecht. Mensch, welche Überraschung.
Welche Überraschung, Raul. Ich muss zufällig in den 430. Stock. Jetzt können wir uns unterhalten.
Das ist sehr gut. Hattest du mal einen awkward Aufzugsmoment?
Dadurch, dass ich extrem viel in Hotels penne, würde ich eigentlich sagen jeden Tag. Und dadurch, dass ich in den Hotels, in denen ich penne, meistens der Alien bin, sogar noch mehr. Ja.
Erzähl.
Na, weiß ich nicht. Also wenn jetzt in Jogginghose und Gucci-Letten in einem 5-Sterne-Hotel in einen Fahrstuhl einsteigen, sorgt für verwunderte Blicke.
Hast du schon mal jemanden getroffen, den du schon immer treffen wolltest oder auf gar keinen Fall treffen wolltest?
Jetzt abgesehen von dir, meinst du?
Im Aufzug meine ich.
Na, wir sind ja hier. Ich habe mal Udo Lindenberg in einem Hotel in Hamburg getroffen.
In dem er wohnt, genau.
Ja. Und ich habe mit Udo Lindenberg kein Thema. So, ich finde es weder gut noch schlecht. Ist mir egal, was der macht. Aber den habe ich in einem Aufzug getroffen und da hat er sein eigenes Lied auf dem Handy auf Lautsprecher gehört.
Das ist cringe.
Das ist ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, der hat sowohl Fuck You Money als auch so ein generelles Fuck You Alter und Level erreicht, wo alles egal ist. Ne?
Würdest du sagen, das ist Freiheit?
Boah, jetzt kommt er hier so. Naja, auf eine Art schon, aber es ist meistens relativ egoistisch. Also ich glaube, so die Interpretation davon ist meistens eher so eine egoistische Freiheit. Also so eine ich mach, was ich will, komplett ohne Rücksicht. So, weil ich habe den Fame, um den Shitstorm auszusetzen. Ich habe das Geld, um mich aus der Scheiße rauszukaufen. Das sind ja meistens eher so die, also weißt du, was ich meine? Das ist eher so eine egoistische Freiheit. Aber immer noch eine Freiheit.
Hast du dir mal überlegt, ob in einem Hotel wohnen dauerhaft für dich was wäre?
Ich habe schon mal drüber nachgedacht, weil ich so viel unterwegs bin, dass ich mir teilweise denke, wozu ich meinem Vermieter überhaupt Geld überweise. Weil ich wirklich, ich bin, also jetzt gerade, strahlt jetzt einigermaßen live aus hier, die Nummer? Nee. Ja, gut, für die Leute jetzt gerade ist Mitte Juni und ich bin seit Februar auf Tour, also ich war 4,5 Monate quasi, vielleicht 10 Nächte insgesamt zu Hause. Und also ich wohne quasi schon in Hotels, aber in einem Hotel so fest zu wohnen, ist natürlich insofern cool, als dass man dann diese ganzen Annehmlichkeiten hat. So irgendwie, man muss sich um nichts kümmern, es wird sauber gemacht, das ist immer Essen, bla 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 bla. Aber ich glaube, auf Dauer wäre es mir dann A, zu unpersönlich und B, dann auch doch zu klein. So, also selbst ein großes Hotelzimmer ist ja klein für eine Wohnung.
Weißt du, wie viele Zimmer hast du denn?
In meiner Wohnung?
Ja.
Ich habe nur 3 Zimmer, aber ich habe eins davon ist riesengroß. Also ich habe ein so ein loftmäßiges Zimmer und 2 ganz normale. Also ein Podcast-Studiozimmer und da ist auch mein Kleiderschrank drin und dann habe ich noch ein Schlafzimmer und halt ein großes Wohn-Lebe-Koch-Esszimmer mäßig, ja.
Und du wohnst zur Miete?
Ich wohne zur Miete, ja.
Das ist jetzt auch nicht üblich, oder? Also jemand in deinem Kaliber, der würde dann wahrscheinlich auch eine Eigentumswohnung besitzen können.
Doch, Raoul, ich habe ja nicht gesagt, dass ich keine Eigentumswohnung besitze. Ich habe nur gesagt, dass ich zur Miete wohne. Ja, nee, ich wohne zur Miete. Ah, das war übrigens auch noch eine Sache, die ich an dem Gedankenexperiment in einem Hotel zu wohnen sehr attraktiv fand, war so diese komplette Mobilität. Also kann jederzeit, ich pack meinen Koffer, bin weg. So.
Mhm.
Und deshalb wohne ich auch zur Miete, weil ich hätte das Gefühl, wenn ich irgendwo wohne, was mir gehört, dass ich dann mir gegenüber eine Verpflichtung habe, da jetzt auch wohnen zu bleiben. Wohingegen, wenn ich irgendwo zur Miete wohne, kann ich sagen, ey, ich bin hier in 2 Monaten weg und dann ist gut so.
Was ich an einem Hotel total geil fände, wäre der Pool.
Mhm, ja, auch guter
Punkt. Also einfach immer ein Pool.
Ja, ist immer ein Pool, immer nur Sauna im Optimalfall.
Glaubst du, man kriegt dann einen extra Rabatt, wenn du sagst, ich bin ja 365 Tage im Jahr? Keine Ahnung, 2 Monate umsonst?
Ey, viele Hotels haben ja auch so Apartments, die so für längerfristige Mieten angelegt sind. Aber ich finde das alt für dich raus, Raul. Nächstes Mal mal runterfahren, habe ich Infos.
Letztes Mal, als ich in einem Hotel übernachtet habe, da war ich in Zürich.
Mhm. Bei Babsi.
Bei Barbara Bleich in der Sendung Sternstunde Philosophie.
Ja.
Und ich bin entsetzt gewesen, wie teuer ein Hotelzimmer dort ist.
Das ist 300
Euro
halt,
die
oder?
Nacht.
Ja.
Für ein relativ normales Hotelzimmer.
Mhm.
Das ist doppelt so teuer wie in Deutschland. Ist das auch aufgefallen?
Also erstmal würde ich... Das Komische an Hotelpreisen ist ja, dass die unglaublich intransparent sind und quasi... Also die kannst du ja verfolgen wie Aktienkurse.
Ja.
So, also die ändern sich ja wirklich täglich. Also es kommt auch immer voll drauf an, ob gerade irgendwas an... Zum Beispiel, ich war vor 2 Wochen in München und da... Genau, ich war vor 2 Wochen in München und ich war vor 3 Wochen in München, weil ich einmal 2 neue Shows hatte und dann eine Woche später so einen Termin, der wegen Corona 2 Jahre verschoben wurde. So. Deswegen war ich 2 Mal hintereinander da. Und als ich vor 3 Wochen da war, habe ich für eine Nacht irgendwie in einem großen Zimmer, in einem schönen Hotel, ich glaube vielleicht 250 Euro bezahlt oder sowas. Und dann die Woche drauf hat das schlechtere Zimmer in demselben Hotel 700 Euro gekostet. Weil da war diese komische Automobilausstellung oder Fahrzeugausstellung und so weiter. Und je nachdem, was halt in der Stadt los ist, steigen die Preise. Und für das Geld, was ich die Woche vorbezahlt habe, hätte ich da nicht mal mehr ein Zimmer in einem Ibis-Hotel bekommen. Also das gibt's auch in Deutschland, will ich damit sagen.
Also ich bei SRF-Fernsehen, bei der Sternstunde Philosophie war, da hatte die Frau Bleich mich im Vorfeld gefragt, ob sie mich duzen oder siezen soll.
Mhm.
Und ich habe ihr das Du angeboten.
Mhm.
Und ihr habt euch die ganze Zeit gesiezt.
Ja.
Woran lag das?
Also wir haben uns off-camera und auch wir haben danach noch was für YouTube gedreht, da haben wir uns geduzt. Aber auf ihren Wunsch hin haben wir uns in der Fernsehshow gesiezt.
Findest du das awkward oder wirst du gerne gesiezt?
Also mir selber bedeutet Siezen ehrlich gesagt überhaupt nichts. So, ich meine,
Eure Durchlaucht bevorzugst du, oder?
Was?
Eure Durchlaucht.
Ja, ich meine, wir sind ja beides Berliner, Raul, Alter. Du kennst das, man duzt sich hier in der Regel. So, aber wenn ihr das wichtig ist, mache ich das gerne. So ist mir doch, also weißt du, war dir das komisch, dass du geduzt wurdest?
Ja, das, ich kannte
also
Barbara
Bleich. Hast du gefragt oder hat sie gefragt?
Sie hat mich gefragt.
Ja.
Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen,
okay,
weil wir uns irgendwie ganz gut verstehen und wir kannten uns vorher auch schon.
Mhm.
Normalerweise werden behinderte Menschen im Fernsehen aber oft geduzt.
Ohne vorher zu fragen.
Ja. Und da ist mir dann aufgefallen, dass für mich das dann schon ein bisschen komisch ist, wenn man ungefragt geduzt wird.
Mhm. Naja, guck mal, ich werde auch meistens, also ich bin jetzt auch offiziell gesehen, bin ich ein erwachsener Mann, Alter, ich bin 33, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass die Leute mich irgendwie jünger wahrnehmen.
Mhm.
So, und dann ist es eher so, dass man geduzt wird. Also man tatsächlich, die meisten gesiezt werde ich von jungen, höflichen Fans. Von so, wenn so Jugendliche in Kreuzberg oder so mich anquatschen, ey Fix, können Sie ein Foto mit mir machen? Also so, also ich werde eigentlich eher von Jugendlichen gesiezt als von Erwachsenen.
Was war die härteste Erfahrung in deinem Leben, die du je gemacht hast?
Ja, keine, die ich hier im Podcast erzähle, aber...
Zweithärteste. Die härteste, die du erzählen würdest.
Die härteste, die ich erzählen würde. Boah. Naja, die härteste Sache, objektiv betrachtet, ist natürlich der sehr frühe Tod meiner Mutter. Aber dadurch, dass ich da noch so klein war, kann ich da bewusst gar nichts zu sagen, weil ich nicht wirklich Erinnerungen daran habe. So, das wird auf jeden Fall irgendwo in mir drin sein. dieses Trauma oder wie auch immer man es nennen mag. Aber da habe ich nicht so präsente Erinnerungen, ehrlich gesagt. Das Härteste, das ist jetzt nicht ein Sachverhalt, sondern eher so ein Zustand. Und also das war für mich auf jeden Fall dieses eigentlich bis vor 6, 7 Jahren nie Geld zu haben. So, ich glaube, das war sehr, sehr anstrengend in meinem Leben immer, kein Geld zu haben. Ja.
Wir schmeißen jetzt das komplette Skript für diesen Podcast um.
Mhm. Ihr habt ein Skript für einen Podcast?
Weil,
Amateure.
Nee, weil ich finde es total spannend, was du gesagt hast. Du hast nämlich auch in dem Gespräch mit Barbara Bleisch gesagt, dass das Thema Intersektionalität für dich viel zu wenig aus der Perspektive des Klassismus gedacht wird. Du sagst, dass die Diskriminierungserfahrungen, die Menschen machen, sei es sexistisch, sei es rassistisch, ableistisch, die Perspektive des klassistischen, der klassistischen Diskriminierung so gut wie gar nicht beleuchtet wird, in allgemein, aber auch nicht in der Comedy. Und du findest sogar im Vergleich zum intersektionalen Feminismus, dass wir jede Frage von Ismen immer erst aus der klassistischen Perspektive beleuchten sollten. Fand ich super spannend.
Ja, also meine Politikwissenschaftsstudiertage sind ja jetzt auch schon ein bisschen was her. Aber ich fand es damals einfach wirklich auffällig, wie viel und wie sensibel wir auf was nicht alles für Themen sind. Und so ein offensichtliches, extrem gut erforschtes Problem, wie es wird ja mal soziale Herkunft genannt, effektiv geht es um ökonomische Herkunft. Also wie wenig das einfach Thema ist, sowohl in meinem Studium in Politikwissenschaften in Marburg, was auch eine sehr linke Universität ist, also eine der klassischen linken Denkschulen in Deutschland mit Frankfurt, Bremen und vielleicht noch der FU in Berlin. Also wie wenig das da Thema ist. Und dann auch einfach subjektiv wahrgenommen, was so diese ganze, ja, ich nenn's mal Internetaktivismus, wie wenig das da stattfindet. So. Das fand ich einfach, fand ich irgendwie auffallend. Und bei Intersektionalitätsforschung geht es ja, so wie ich das verstanden habe, darum zu gucken, wie verschiedene Diskriminierungsdimensionen zusammenwirken und sich dann quasi aufmultiplizieren, so. Aber immer gedacht vom Geschlecht her. Und da habe ich einfach in dem Talk mit Barbara Bleisch, Sternstunde Philosophie, gesagt, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass es mehr Sinn macht, das von einer sozialen Herkunft her zu denken und das dann von da auszukreuzen. Weil wir alle eine haben. Und weil es unglaublich gut erforscht ist, dass soziale Herkunft eigentlich die maßgebende Determinante für Gedeih und Verderb deiner Zukunft ist.
Und genau das, finde ich, macht dich so sympathisch, dass du. Und es gibt ja viele weiße Männer, die in der Öffentlichkeit stehen, die dann so Dinge für sich so komplett geklärt haben. Aber dass du auch heute schon mehrfach gesagt hast, ja, zumindest soweit ich das gerade nachvollziehen kann oder soweit ich mich erinnere. Oder du sagst, das ist bestimmt noch tief in mir drin, aber es ist noch nicht draußen.
Mhm.
Dass man schon auch merkt, oder ich zumindest das Gefühl habe, dass in dir irgendwie auch immer die Bereitschaft ist, dazu zu lernen.
Absolut. Und mir geht's total auf den Sack, wenn andere Leute mich immer mit so absoluten Aussagen konfrontieren. So.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, dass egal bei welchem Thema, Diskurse gerade immer sehr absolut geführt werden. Immer mit Anspruch auf Wahrheit. Und also das geht mir extrem auf den Sack und ist meiner Meinung nach auch nicht wirklich zielführend. Und wenn man sich einmal auf so radikale Aussagen irgendwie festgelegt hat, dann fällt es einem ja später auch umso schwerer, von da zurück zu rudern, wenn man, was weiß ich was, wenn das Gegenteil bewiesen wurde oder einfach irgendwie die Zeit gezeigt hat, dass man sich vielleicht geirrt hat. So, und dann muss man trotzdem einfach, um nicht wie ein Idiot dazustehen, immer weiter dabei bleiben. Also weißt du, das führt in meinen Augen zu gar nichts. So. Es gibt Sachen, wo ich mich sehr gut auskenne und wo ich auch mit sehr großer Sicherheit sagen kann, die ich dann auch nicht von vornherein irgendwie so ein bisschen, ich will nicht abmildern sage, aber wo ich schon irgendwie der Meinung bin, das kann ich gerade sehr gut beurteilen, da brauche ich nicht irgendwie noch Spielraum zu lassen. Aber gerade bei so großen, komplexen, gesellschaftlichen Themen, Alter, da kann niemand was Absolutes zu sagen. Also ehrlich gesagt, Leute, die das machen, das ist Schwachsinn. So.
Darüber, wo du reden kannst, spielst du vielleicht auf deine Neuköllner Jugend und Pubertät an.
Ja, oder Comedy oder was weiß ich was. Ja. Ich kann dir sagen, wie man einen guten Joke schreibt. So. Oder, also es gibt Sachen, wo man sich einfach auskennt und es gibt Sachen, wo man vielleicht sowas wie eine intuitive Ahnung zu hat oder eine erfahrungsbasierte Ahnung. Aber so einen allumfassenden Blick habe ich natürlich nicht. So, und über Neuköllner Jugend kann ich sprechen aus meiner Perspektive so. Aber ich kann auch nicht sagen, wie es für meinen Nachbarn im dritten Stock war, also keine Ahnung.
Was war denn dein größter Wunsch als junger Mensch?
Also ich wollte schon als Kind irgendwie reich und berühmt werden. Ich wusste aber nicht, womit und auch nicht genau warum. Aber irgendwie fand ich das cool. Viel MTV geguckt und so.
Soweit würde ich mitgehen.
Fand ich irgendwie cool. Ja, jetzt rückblickend, also früher wollte man einfach irgendwie krass sein, so, wollte irgendwie krasse Leute kennen oder dich krass boxen können oder dann später krasser Breaker sein oder einen krassen Körper haben. So, ich glaube, das war schon auch immer ein Thema, so in irgendwas einfach krass zu sein. Ja, ach so, eigentlich so ganz normale Bedürfnisse, so Anerkennung und irgendwie Selbstständigkeit. Unabhängigkeit.
Würdest du sagen, du hast dich rausgekämpft oder war das relativ, sagen wir mal, mit Ehrgeiz easy erreichbar?
Rausgekämpft würde ich nicht sagen. Ich mag auch dieses
Underdog.
Dieses Underdog. Man, die FAZ, Alter, den schlimmsten Artikel über mich hat die FAZ geschrieben. Der Titel war Der Millionär aus dem Ghetto, wo ich mir auch dachte, ey, Spinner. Ja, also diese Story langweilt mich und die stimmt auch so einfach nicht. Nö, aber ich habe halt einfach irgendwie habe immer so Sachen gemacht und wenn mich was genervt hat, dann habe ich überlegt, was will ich vielleicht lieber machen. Dann habe ich geguckt, okay, wenn ich das, was ich lieber machen will, so was brauche ich dafür? So, weißt du, und dann, okay, und jetzt habe ich das, ist auch scheiße, so, was mache ich denn jetzt? Okay, wie komme ich da hin? Was mache ich dann? So würde ich meine Bildungslaufbahn irgendwie beschreiben, weil ich mich ja wirklich von Schulabschluss zu Schulabschluss gehangelt habe. Ich habe ja nicht so irgendwie linear auf dem ersten Bildungsweg irgendwie Abi gemacht. So, ich habe dreimal angesetzt und Abi, glaube ich, mit 23 erst gemacht.
Aber da brauchst du ja auch richtige, sagen wir mal, Durchhaltewille, ne? Also.
Naja, aber es war halt nicht so, es war halt immer so, ich war auf dem Gymnasium, bin dann da runtergeflogen, dann war ich auf so einer Chaoten-Schule, hab da irgendwie so einen rotzigen Realschulabschluss gemacht. So, und dann dachte ich, okay, dann arbeite ich jetzt, Schule ist scheiße, Schule war auch scheiße, ich finde Schule auch nach wie vor scheiße, aber egal. So, dann habe ich da ein Jahr gejobbt und dann hab ich gemerkt, nee, ist kacke, Alter. Dann hab ich mit einem Kumpel, der mittlerweile leider verstorben ist, Min Lun heißt der, schöne Rest in Peace, schöne Grüße an die Familie, bin ich mit dem nochmal an ein Oberstufenzentrum gegangen, haben wir Fachabi nachgeholt. Dann habe ich das gemacht, musste erstmal Zivildienst machen, dachte, okay, jetzt mache ich irgendwie eine Ausbildung und arbeite, habe die Ausbildung angefangen, dachte mir, nee, ist auch scheiße, ich will lieber studieren. Dann habe ich angefangen zu studieren, mit dem Fachabi ging das aber nur an irgendwelchen Ingenieurs- oder BWL-Schulen, das hat mich nicht interessiert, so Fachhochschulen. Und dann habe ich irgendwie Journalismus an einer privaten Hochschule studiert, dafür ist mein komplettes BAföG draufgegangen. Dann dachte ich mir, ja, das Studieren ist cool, aber nicht das und auch nicht irgendwie dafür bezahlen und bla bla bla. Ich will richtig studieren, ich will an der Universität. Was brauche ich dafür? Abitur, alles klar. Dann habe ich mich informiert, wie kommt man an Abitur, wenn man schon fertig ist mit der Schule und irgendwie Anfang 20 ist. Dann habe ich von der Nichtschülerprüfung irgendwie gelesen, dass man einfach... Also das ist einfach, das ist ein ziemlicher Deutschland-Bürokratie-Wust, aber man kann sich in seinem Bundesland beim Bildungssenat oder was auch immer melden und sich für Abiturprüfungen anmelden. Dann lernt man selber dafür, macht 4 mündliche, 4 schriftliche Prüfungen und wenn man besteht, hat man Abi. Dann habe ich mich darum gekümmert, habe das gelernt, habe das gemacht. Dann hatte ich irgendwie mein Abitur endlich und dann habe ich mich an verschiedensten Unis beworben. In Marburg wurde ich angenommen für Politikwissenschaften, dann habe ich das da studiert irgendwie. 6, 7 Semester. Es hat mir auch wirklich Spaß gemacht, aber irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich mich irgendwie entscheiden musste, ob ich es jetzt mit Bühne probiere oder ob ich jetzt mich auf Uni konzentriere. Und weil ich die ganze Zeit noch nebenbei, also ich verdiene mein eigenes Geld, seit ich 16 bin ungefähr, ich die ganze Zeit nebenbei gejobbt hatte und irgendwie einfach keinen Bock mehr auf diese Doppel-, Dreifach-, Vierfach-Belastung hatte, dachte ich mir, nee, Alter, ich setze jetzt alles auf der Bühne stehen und probiere es. So.
Aber also ich stelle mir das so krass vor, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, wenn meine Lehrer mir nicht in den Arsch getreten hätten, hätte ich nicht gelernt. Wie setzt man sich denn zu Hause hin und lernt auf die letzte Prüfung hin?
Naja, wenn aus eigenem Antrieb heraus, also guck mal, bei uns auf der Schule war es ja umgekehrt. Bei uns haben die Lehrer immer gesagt, dass uns eh nichts wird. So,
Das ist krass verantwortungslos.
Das ist extrem verantwortungslos. Ja. Schöne Grüße an die Clay-Schule. Nicht alle, weil ich hatte auch ein paar gute Lehrer, aber da war auch wirklich viel Müll dabei. Egal. Also wenn man irgendwie, ich hatte ja ein klares Ziel vor Augen. Ich wie alt war ich da? 23. Das heißt, ich habe da seit 7 Jahren schon gejobbt, so alles Mögliche von, was weiß ich was, Kellnern, Barkeeper, Fitnessstudio, Supermarkt.
Blumenhandel habe ich gehört.
Blumenhandel. Ich hab tausend Sachen gemacht, ja. Und dachte mir so, okay, also das will ich schon mal alles nicht machen. Ausbildung war auch scheiße, will ich nicht machen. Privates Studium kann ich mir nicht leisten, hat mir auch keinen Spaß gemacht. Damit ich das machen kann, was ich machen will, muss ich jetzt dieses Abitur schaffen. Und dann hast du deine Motivation so. Also die Notwendigkeit war die Motivation.
Gab es irgendjemanden, außer vielleicht deinen Vater, der an dich geglaubt hat?
Ja, ich denke, in meinem Umfeld, so meine Freunde und so, die haben, also es war jetzt nicht so, das jetzt nicht so explizit, aber ich habe eigentlich immer ein gutes, sehr gutes Verhältnis zu meinen Geschwistern gehabt. Seit ich 18, 19 bin, habe ich auch wieder ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater. Ich habe auch gute Freunde, die ich noch aus der Kindheit kenne, mit denen ich immer noch befreundet bin. Also es war jetzt nicht so, komm schon Felix, du schaffst das, wie in so einer GZSZ-Folge oder so. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der irgendwie an mich glaubt. Aber ich habe diese Sachen auch voll oft mit mir selber gemacht. Also ich bin auch nicht damit hausieren gegangen, dass ich jetzt irgendwie Abitur nachhole oder sowas. Sondern ich habe das dann entweder gemacht oder halt nicht gemacht. So. Mich nerven auch Leute, die einfach die ganze Zeit davon erzählen, was sie nicht alles machen wollen, so bis sie es dann nicht machen. Also ich meine?
Ja, voll. Es gibt halt Menschen, die Frage hatte ich mir auch aufgeschrieben, die gerne so Sätze sagen wie jeder ist seines Glückes Schmied.
Mhm.
Und du hast die Frage beantwortet gehabt in dem Gespräch mit Barbara Bleich.
Mhm.
Bis zu einem bestimmten Punkt ist jeder
ja, genau.
seines oder ihres Glückes Schmied, aber es hat eben auch nicht immer jede Schmiedin Glück.
Ja, genau. Deshalb nervt mich auch diese Millionär aus dem Ghetto-Story, weil die halt irgendwie so ein bisschen suggeriert, dass, weißt du, dass es nur durch harte Arbeit irgendwie geschafft, also machbar ist. So.
Das heißt, wenn dein Umfeld, sagen wir mal, dir weniger zugetraut hätte oder, keine Ahnung, deine Eltern scheiße zu dir gewesen wären, hätte dein Leben anders verlaufen können.
Ja, ich sehe ja viele Leute von früher aus meiner Siedlung so, aus denen ist teilweise was geworden, aber ganz oft auch einfach gar nichts. Und auch Leute aus meiner alten Schule und so, das sind teilweise ganz traurige Lebensläufe so. Und das hätte mir genauso passieren können so. Also...
Ärgerst du dich jetzt im Nachhinein über deine Laufbahn oder findest du,
nee,
es musste
nicht.
Alles so sein, damit nee, du der bist?
Es musste schon alles so sein. Es lässt sich rückblicken natürlich auch immer. Es gab ja auch diese legendäre Steve Jobs-Rede da vor irgendeiner Stanford-Abschlussklasse, wo er sagt, zurückblicken kann man die ganzen Punkte irgendwie sinnvoll zusammenkriegen. So. Aber rückblickend sagt sich das natürlich auch leicht. Also du hast ja auch kein paralleles Leben als Vergleichsgruppe. Ob ich nicht vielleicht auch anders dahin gekommen wäre, weißt du?
Mit Medikamenten, ne? Man weiß nie, ob es wirklich gewirkt hat,
ja,
ob es nicht auch ohne weggegangen wäre.
Ja, genau. Also vielleicht wäre ich jetzt auch an genau demselben Punkt und würde hier mit dir im Fahrstuhl sitzen, wenn meine Mutter nicht gestorben wäre und ich in Münster aufgewachsen wäre, so, wo ich geboren bin. Also, weißt du? Also weiß ja keiner.
Du kannst ja aussuchen, ob du die Frage ernst oder spaßig beantwortest.
Mhm.
Gab es jemand oder etwas, was dein schlechtester Einfluss war? Also ich mache mein Geständnis, ich habe mit 27 angefangen zu rauchen, was ein unglaublich dummer Move war.
Mhm. Das ist spät, ja. Ich habe auch spät angefangen, ich habe auch erst mit 20 angefangen. Garantiert, aber weiß ich jetzt gerade so auf die Schnelle nicht. Es hat ja alles immer Vor- und Nachteile, jetzt rauchen nicht unbedingt, aber... Also manche Sachen, die mich wirklich an mir selber nerven, sind an anderer Stelle auch wieder was, also ein Motor für was total Produktives, weißt du, ich meine?
Zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel so dieses, ich will irgendwie cool sein, ich will krass sein, ich will, dass Leute bla bla bla. Das ist anstrengend, weil man dann nie irgendwie zufrieden mit irgendwas ist. Andererseits ist es halt auch ein Motor, um irgendwie weiterzumachen und voranzukommen. So. Ja. Ich glaube, ich wäre gern größer. So.
Größer?
Größer, ja. Das hat mich immer genervt.
Erzähl mir von dort.
Ja, ich kann sagen, Raul. Weiß ich nicht. Ich wollte immer größer sein. Weil als blonder Junge in Neukölln fällst du eh schon auf. Und wenn du dann noch klein und dünn bist, dann ist es doppelt scheiße. Dann wollte ich immer gern groß sein.
Ja, das verstehe ich. Aus meiner Perspektive sind alle Menschen groß. Auch ungefähr gleich groß, ehrlich gesagt. Die Leute sind da richtig entsetzt, wenn ich die 10 Zentimeter falsch einschätze.
Naja.
Aber du bist doch eher ein großer Mensch, oder?
Nee, das ist natürlich Blödsinn, Raul. Da vielleicht auch mal die eigene Perspektive hinterfragen. Nee, ich bin 1,70 Meter oder so, 1,72
Meter. Ja gut, ich bin 1 Meter.
Du bist 1 Meter.
Also ein 70 Zentimeter Unterschied.
70 Zentimeter Unterschied.
Ja.
Ja, aber ich glaube, mit dem Wagen wiegen wir ungefähr gleich viel.
Aber weißt du, was richtig scheiße ist? Mit der Körpergröße, wenn du auf Messen, Veranstaltungen oder, keine Ahnung, eingeladen bist und dann gibt es so Goodiebags oder sind T-Shirts drin.
Ja.
Die sind immer zu groß.
Die sind immer zu groß. Dafür kostet ein Swimmingpool dich ungefähr 9 Euro und gibt es in jedem Spielemax.
Oder auch geil, diese elektrischen Traktoren, die man fahren kann.
Ah, ich wollte gerade sagen.
Die sind so unfassbar laut im Vergleich zu meinem geilen Elektrorollstuhl. Also ich will diese Dinger nie haben. Auch wenn sie aussehen wie eine A-Klasse. Apropos Mercedes.
Eure Einfahrt ist zu klein für eine S-Klasse. Ist nicht barrierefrei.
Sorry. Ich finde es total faszinierend, wie du über Luxus redest, auch in deiner aktuellen Sendung Hype.
Mhm. Das ist nicht mehr aktuell. Aber
ja, oder in deiner Sendung Hype. Auf Netflix kann man sich die anschauen. Da erzählst du über dein Auto, deine Uhr. Und ich habe mich gefragt, wie gönnt man sich ordentlich?
Wie gönnt man sich? Ja, also Auto beispielsweise, also so, ich bin extrem viel unterwegs im Auto. Wenn kein Corona ist, dann spiele ich 100 Shows im Jahr, Deutschland, Österreich, Schweiz weit, und ich fahre die Strecken immer mit Auto, das heißt, ich verbringe sehr viel Zeit im Auto. Du fährst
selber dann auch?
Ja, also ich bin meistens im Auto mit meinem Opener oder meiner Openerin, meinem Bruder und ich, wir fahren immer zu dritt und die Crew fährt immer in zwei anderen Bussen oder Trucks oder was auch immer. Jedenfalls, ich verbringe sehr viel Zeit im Auto. Und damit ich da nicht wahnsinnig werde, brauchen wir Platz im Auto für Gepäck und so ein bisschen Luxus-Schnickschnack, einfach damit man nicht irre wird. So. Das teure Auto ergibt sich eher aus der Notwendigkeit und aus ein bisschen Unnötigkeit. So eine Uhr ist nur unnötig, aber finde ich geil, gefällt mir, macht mir Spaß, macht mich stolz, gucke ich mir jeden Tag gerne an. Ansonsten, bis auf so ein bisschen teure Klamotten manchmal, habe ich kein teures Hobby oder irgendeinen großen Luxusquatsch, so. Aber man muss sich schon auch manchmal was gönnen, worauf man Bock hat irgendwie. Weißt du, ich meine?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich das nicht mehr traut. Oder zumindest nicht öffentlich.
Ja, weil die Leute alle so, weil die Leute alle irgendwie nicht gönnen. So, die gönnen anderen Leuten in der Regel nicht. Oder sagen, oh, hättest du von dem Geld nicht das und das machen können. Und ich denke, ja, zu das Geld nicht verdienen können und dann kannst du es selber machen. Also, ditte, und andererseits, weil Leute dann auch nicht drüber stehen, über irgendwelche fremden Internetleute, und dann ist es so eine komische Pattsituation, die eigentlich niemanden juckt, so. Also, weißt du, ich meine? So wie fast alles im Internet. Also, wie so ein Patt, der niemanden juckt.
Ich fand das unglaublich schlüssig, wie du das bei Luisa Neubauer in dem Podcast 1,5 Grad irgendwie hergeleitet hast, dass du eben das Auto nicht nur als Luxusobjekt siehst, sondern eben auch als Arbeitswerkzeug, ne, weil ihr da eben auch viel mit fahrt und weil es unabhängig macht und bist nicht irgendwie darauf angewiesen, dass es irgendwelche Verspätungen oder eben auch Corona gibt. Aber trotzdem, ich habe keinen Führerschein, ich habe kein Auto und ich bin vielleicht nicht so viel wie du unterwegs, aber ich bin auch viel unterwegs. Ich könnte mir niemals vorstellen, diese Strecke selber zu fahren.
Ja.
Weil ich komme dann erschöpft an.
Ja, ich weiß, was du meinst. Die Frage ist, wie viel weniger erschöpft ist man, wenn die Deutsche Bahn mal wieder sich richtig gibt? Oder wenn man fliegt? Also Reisen ist immer nervig.
Ja.
Reisen ist immer nervig und ist immer anstrengend. Und ab einem gewissen Punkt ist es dann einfach eine Frage von eigenem Komfort. So, dann ist mein Job ja auch ein Business. So, was ist ökonomischer? Macht Sinn, irgendwie für 20 Leute Bahntickets zu kaufen für ein ICE? Oder macht Sinn, die Leute in drei Autos zu stecken? Also, es so mäßig, weil die Bahn ja auch so unverhältnismäßig asozial teuer ist. Ja, und also ich will mich auch einfach nicht...
Aber fährst du selber noch?
Ich fahre auch selber. Also größtenteils fährt mein Bruder. Aber ich fahre auch selber, wenn er mal am Arsch ist, oft, also meistens wechseln wir uns ab. So, meistens fährt er los, 3-4 Stunden, dann fahre ich mal 2 Stunden, dann fährt
dann
er wieder
eine Stunde. Pause machen?
Ja, Meckes nicht, aber ja. so mäßig. Also.
Ich finde, Meckes gehört doch zur Autobahnraststätte dazu, oder?
Also ich esse seit November kein Fleisch mehr.
Gut, aber es gibt ja auch vegane.
Ja, es schmeckt scheiße. Aber wir machen meistens auf, also pro Tour einmal McDonald's. Weil sonst
muss sein.
Einmal McDonald's so oder Burger King muss sein, das stimmt schon.
Und Sunny-Fairbanks. Wie viel hast du im Portemonnaie?
Ich bin passionierter Wildpisser, Roll, sag dir, wie das ist. Ich will, also zu Sunny-Fair gehe ich nur, wenn ich mal irgendwie so, wenn so klebrige Pfoten hast, wenn du Hände waschen willst. Ansonsten, da bin ich Anarchist. Ey. Ich sehe es nicht ein, fürs Pissen Geld zu bezahlen, sorry.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, an dem du gemerkt hast, okay, jetzt hast du ausreichend Geld, du hast es geschafft?
Also ich kann mich an den Moment erinnern, wo ich das erste Mal dachte, jetzt ändert sich hier gerade was in meinem Leben grundlegend. Rückblickend war es nicht so, aber es hat sich in dem Moment so angefühlt. Und das war, als ich 2014 meinen Vertrag bei Ullstein unterschrieben habe, beim Ullstein Verlag für meinen ersten Roman Sonne und Beton. Als ich da den Vorschuss irgendwie, also nicht ich, sondern mein Literaturagent Thomas Hölzel, schöne Grüße, mit dem arbeite ich auch immer noch zusammen, als der damals mit Ulrike Stenglin, die damals bei Ullstein war und mittlerweile bei Hansa Blau ist, arbeite ich auch immer noch zusammen. Aber jedenfalls, als wir damals das so verdealt hatten und ich da unterschrieben habe, da dachte ich so, oh, jetzt passiert irgendwie was. Jetzt sind meine Geldsorgen für immer weg. So.
War nicht so.
Doch, ich bin seitdem eigentlich ganz gut. Also ich habe halt so ein bisschen dumm Neukölln-mäßig, aber auch rückblickend könnte man sich das auch schönreden mit als gutes Invest. Ich habe halt meinen Vorschuss in 3 Tranchen ausgezahlt bekommen. Einmal bei Vertragsunterzeichnung, einmal bei Skriptabgabe und kennst es ja, und dann einmal bei Erscheinen so. Und habe mir halt von meiner ersten Tranche, ich glaube, das waren so 8.000 oder so Euro, habe ich mir halt für 7.500 Euro ein Auto gekauft. Um halt so, weil ich ein Auto haben wollte. Und weil ich so halt viele Auftritte machen konnte. Ich habe damals noch in Marburg gewohnt und Marburg liegt eigentlich nicht schlecht in Deutschland, so jetzt geografisch relativ mittig, aber Marburg hat keine ICE-Anbindung und eigentlich nach 22 Uhr kommst du da nicht mehr weg oder hin. Und mit meinem eigenen Auto dachte ich mir halt, kann ich von Marburg aus halt viele Auftritte machen und komme nachts noch zurück, damit ich am nächsten Tag wieder an der Uni sitzen kann. So. Also es war so ein Mix aus beiden. So. Ich hatte irgendwie Bock auf ein Auto haben und auch konnte es mir dann auch noch irgendwie so rationalisieren.
Wie gehst du denn mit dem Hype um deine Person um, der ja dadurch inzwischen entstanden ist?
Ich nehme ihn nicht wahr, ist natürlich Blödsinn. Ich komme gerade von einer ausverkauften Arena-Tour, aber in meinem Alltag findet der eigentlich, also merke ich das nicht so krass, ehrlich gesagt. Mein Leben hat sich, abgesehen von den Jobsachen und von so Annehmlichkeiten, eigentlich auch nicht verändert. Und wenn ich jetzt draußen rumlaufe und irgendwie nach Fotos gefragt werde, sind die Leute zu 99% sehr, sehr nett, sodass mich das einfach freut und mir Spaß macht. Und dann ist das so irgendwie. Aber wie gesagt, ich habe immer noch dieselben Freunde wie früher. So, ich wohne immer noch in Kreuzberg am Kotti. Ich habe das Gefühl, viele so Promis und Wannabe-Promis machen sich auch so ein bisschen zu dem. Also wenn ich jetzt mit Cappy ins Gesicht gezogen und Sonnenbrille so paranoid durch die Gegend laufe, dann werde ich garantiert mehr angeguckt, als wenn ich einfach so im T-Shirt da lang laufe. Weißt du, wie ich meine?
Aber glaubst du, dein Leben wäre entspannter mit dem gleichen Einkommen, aber ohne Bekanntheit?
Entspannter vielleicht, aber also mir macht es auf der Bühne stehen schon mit Abstand am meisten Spaß in meinem Leben. Und ohne Bekanntheit kannst du nicht vor vielen Leuten auf der Bühne stehen, weil wo sollen die Leute vor der Bühne herkommen? Und das ist dann einfach der Preis, den man bezahlt. Und den bezahle ich dafür gerne, weil die meisten Interaktionen mit Menschen, die mich kennen, sind neutral oder allermeistens positiv so. Also, dass man so angepöbelt wird, das passiert nur im Internet. Es kam noch nie jemand draußen zu mir und meinte, ey Felix, du, was weiß ich was. So.
Glaubst du, das wird passieren durch das Internet?
Ja, dass sich das in das die Realität Gewalt, überträgt. Genau. Es hat auf jeden Fall das Potenzial, aber
es gab mal eine Show, da musstest du mit Polizeischutz auftreten.
Ja, mehrere Wochen lang, ja.
Ja.
Ja, das stimmt schon, ja. Aber also ich glaube, es ist im Internet auch nur so wild, weil es eben nicht das echte Leben ist. Und 95% von den Leuten, die da so Loco drehen, würden sich das im echten Leben nicht trauen. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass da die Bedeutung so ein bisschen überbewertet wird, oder? Es ist dann am Ende halt doch nur das Internet so.
Wie hat denn Corona bei dir eingeschlagen? Also nicht nur als Virus, sondern auch die Tatsache, dass Locations zugemacht haben, Events abgesagt wurden.
Naja, businessmäßig war es eine Katastrophe natürlich, so konnte 2 Jahre nicht arbeiten. Und ich bin ja auch nicht nur ich, sondern ich habe ja auch irgendwie Leute, die bei und für mich arbeiten, die auch davon leben, die auch teilweise Familien zu ernähren haben, von dem Geld, was sie halt mit unserem Business hier verdienen. So. Das war natürlich scheiße. Aber, und das mag jetzt sehr ignorant klingen, aber ich, also wenn ich die Wahl hätte zwischen die letzten 2 Jahre zurückdrehen und ohne, es wäre damals ohne Corona weitergegangen und wir sind wieder im Jetzt, ich glaube, ich würde das nicht machen wollen, weil ich habe schon auch viel in mir und meinem Leben aufräumen können in dieser Zwangspause und bin auf irgendeine Art daran gewachsen und das würde ich nicht missen wollen, jetzt ehrlich gesagt.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, also jetzt, was jetzt so öffentlichkeitstaugsam ist, einfach so sowas Banales wie, ich habe endlich mal meine Wohnung schön gemacht, so. Also weißt du, ja. Weil ich wohne jetzt seit 5 Jahren, aber die 3 Jahre bis zur Pandemie war ich, wie gesagt, Alter, früher habe ich ja noch mehr Shows gemacht, weil die Shows kleiner waren und dann waren es halt noch viel mehr. War ich nicht irgendwie 80 Shows im Jahr oder 100 Shows, sondern 150, 200 Shows im Jahr gemacht, außerhalb Berlins. So, und da war ich wirklich nur zu Hause zum Wäschewaschen irgendwie bla oder vielleicht mal im Sommer 2 Wochen oder über Weihnachten. Aber so, dass ich mir das da mal wirklich schön machen konnte, bin ich nie zugekommen. Und entsprechend habe ich mich da auch nie so wirklich zu Hause gefühlt. Und jetzt einfach so ein Gefühl von zu Hause, das hat sich entwickelt. Ich habe sehr gut gelernt, allein zu sein, so, weil man in meinem Job selten allein ist. Du bist auf Tour, dann hast du da die Crew, dann hast du die Leute da von der Venue, danach habe ich noch Fotos gemacht, immer nach den Shows, dann hast du noch die Fans und dann, wow, also du bist ja permanent von Leuten umgeben, so, außer
das
vielleicht.
Das fällt auch ab, ne, davor mit sich selber mal
auseinanderzusetzen. Ja, total. Ganz viele Leute, auch erwachsene Leute in meinem Alter, in deinem Alter, können ja auch nicht alleine sein.
Ja, ja, das fällt mir auch schwer.
Naja. Ja, und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Skill, dass man mit sich alleine sein kann, so. Und das ist auch so eine Sache, die ich einfach über die Pandemie nochmal anders gelernt habe. Und also so eine Sachen sind's irgendwie viel. Und dann ist man auch einfach nochmal älter geworden. So, ich habe zwischendurch nochmal wieder ein bisschen angefangen zu studieren. Also ich habe so ein bisschen weiter studiert. Ich habe ja mein Politik-Dings nie fertig gemacht. Hab mich jetzt nochmal eingeschrieben, hab nochmal 2 Semester so ein bisschen online mitstudiert, hab da einfach was gelernt, so einen Abschluss habe ich immer noch nicht, aber ein bisschen was gelernt habe ich wenigstens. Ich bin in der Zeit, ohne dass ich groß viel auftreten könnte, auf jeden Fall ein deutlich besserer Comedian geworden. Durch Corona konnten wir, wenn wir Shows machen konnten, nur Open Air machen und Open Air Shows sind bei Comedy wirklich nochmal ein sehr weiter Sprung aus der Komfortzone raus. Und daran wächst man auch und wird besser als Künstler auf der Bühne. Also es sind viele so Sachen. So, will damit nicht irgendwie die Schlimmheit der Pandemie schmälern. So auch von einem Kumpel von mir ist auch der Vater gestorben und so. Also ich sehe schon, dass es eine schlimme Zeit für viele war. Aber ich kann jetzt auch nichts anderes machen, als es ehrlich zu beantworten. So für mich war es anstrengend und belastend und sehr, sehr teuer, die Pandemie. Aber ich würde es nicht zurückdrehen wollen. Weil ich daran gewachsen bin.
Die, was du gerade erzählt hast, dass einfach auch viele Leute von deinem Erfolg abhängen, finanziell, Familien teilweise auch. Das erinnert mich an ein Interview, das glaube ich auch in der New York Times war. Mhm. Du warst ja auch in der New York Times dargestellt worden. Und da gab es ein Gespräch oder ein Interview mit dem damaligen Chefdesigner von Apple.
Ah ja.
Johnny Ive oder Ivy oder so wie der heißt. Und der hat in einem der wenigen seltenen Interviews, die es überhaupt gab, auch erzählt, wie einsam er eigentlich ist.
Mhm.
Weil er natürlich, nachdem Steve Jobs starb, klingt jetzt auch so nach einer Legende, aber dass er einfach auch relativ wenig Leute kennt und hat, die mit ihm das gleiche Schicksal teilen, wie viel Druck auf ihm lastet. Ne? Das nächste Ding, das er designt, muss funktionieren.
Mhm.
Tausende von Menschen hängen von seinem Erfolg ab.
Verstehe.
Und die Freunde, die er hat, waren dann Steve Jobs und George Lucas, die genau die gleichen Probleme haben, dass das nächste Ding fliegen muss, und Steven Spielberg. Könntest du das ähnlich für dich sagen, dass man dann oben einsam wird?
Ich glaube, ich würde auch schon nochmal unterscheiden zwischen Steve Jobs und mir, aber in puncto Verantwortung. Nee, finde ich, es gibt Themen, die sind schwer nachvollziehbar für ich, also Lonely at the Top, so, also das ist mir jetzt auch zu groß für mich selber, aber es ist schwer, nicht Bühnenmenschen zu erklären, wie es sich anfühlt und was es mit einem macht, auf der Bühne zu stehen. So. Also das ist zum Beispiel schwer, Leuten, die es nicht kennen, zu vermitteln, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen und gefeiert zu werden, und dann gehst du da runter und dann ist Stille. So von dieses ständige von 0 auf 100, von 100 auf 0 hin, her, so, das ist schwer zu vermitteln für Leute, die nicht auf der Bühne stehen. Das kann ich aber mit Leuten, die auch auf der Bühne stehen und vielleicht nicht irgendwie krass erfolgreich sind, aber genauso besprechen. Also das hat nichts mit At the Top zu tun. So dieses, dass Leute von mir abhängig sind, stimmt, aber stimmt ja auch nicht, weil man, also so wichtig muss man sich dann schon auch doch nicht nehmen, weil wenn es mich nicht mehr gibt, so jetzt unnötig groß gesagt, ja, dann arbeiten die halt für irgendeinen anderen Künstler oder machen irgendwas ganz anderes. Also das stimmt ja so dann auch nicht so. Also die Show must go on, es geht immer weiter so. Also nee, das ist mir ein bisschen zu viel Attitude so. Es gibt eine coole Dragline, da sagt er, can't describe what my life is like when she asks about it. So, so fühle ich mich schon manchmal, dass ich manchmal gar nicht erklären kann, was gerade irgendwie so passiert, wenn du da irgendwie machst den Podcast und dann 10 Arena-Shows und da und ditte und Klamour. Also manchmal weiß ich ja selber gerade gar nicht, was passiert. Du bist in so einem Jumm und ziehst es durch und das ist dann auch geil. Aber so diesen Moment mal rauszuzoomen, den zum Beispiel über mein letztes halbes Jahr so, den habe ich selber erst demnächst im Sommer mal, wenn ich mal ein bisschen frei habe. Und bis dahin kann ich dir nicht describen, what my life like is. So.
Und planst du genau diese Zeit im Sommer, wo du dann mal über dein letztes halbes Jahr nachdenkst?
Nö. Aber ich weiß, dass ich jetzt die Zeit dafür habe dann bald.
Also musst du ja dann auch blocken quasi.
Ja, das habe ich gemacht. Ich habe mir, wir waren, wie gesagt, die letzten beiden Sommer waren wir mehr oder weniger komplett auf Open-Air-Tour.
Ja.
Mit meiner Gang, mit Stand Up 44. Und dieses Jahr war irgendwie abzusehen, dass wahrscheinlich Indoor-Shows wieder gehen, habe ich gesagt. Aber dann will ich auf jeden Fall den Sommer diesmal komplett frei haben. Ich hatte 2 Sommer hintereinander nicht frei so. Mhm. Ich will jetzt mal frei haben. Und ich habe mir jetzt quasi von Ende Juni bis Anfang September alles, habe ich gar nichts.
Wie schwer fällt es dir, Nein zu sagen?
Nicht so schwer, ehrlich gesagt.
Nee.
Also ich hab's gelernt irgendwie. Weil,
wie sagt man Nein?
Ja, es ist wirklich relativ einfach. Man muss es halt wirklich einfach machen so. Und man muss schon auch auf sich selber hören teilweise oder auf sein eigenes Bauchgefühl oder so bei manchen Sachen.
Musst du das alleine entscheiden oder hast du dann Leute, die mit dir dann abwägen?
Nö, ich habe, wenn ich Hilfe bei Entscheidungen brauche, habe ich genügend Menschen, die ich da irgendwie fragen kann. So, sei es mein Bruder, sei es meine Agentin, auch gern mal mein Vater oder Freunde. So, also ich hab auf jeden Fall genügend Leute, die ich fragen kann. Oder manchmal auch einfach, also ich meine, ich hab dir ja auch schon mal irgendwie geschrieben, so guck mal, glaubst du, man kann das so sagen in einem Joke beispielsweise. Mhm. So, also wenn ich irgendwie Entscheidungen treffe, dann probiere ich Leute zu fragen, die entweder Ahnung davon haben, frag Leute, die mich gut kennen und vielleicht mit mir zusammenarbeiten. Manchmal mache ich aber auch Sachen ganz oft einfach mit mir selber aus und denke drüber nach so. Aber eigentlich fällt es mir nicht so schwer, Nein zu sagen. Fällt dir es schwer anscheinend?
Ja, mir fällt das schon schwer. Und ich habe immer das...
Das Problem bei dir ist, Raul, dass dadurch, dass du Aktivist bist, haben die Leute so hohe Maßstäbe an dich und Erwartungen an dich, sodass sie dir quasi jedes Nein für einen Verrat an der Sache auslegen.
Deswegen habe ich vorhin gefragt, ob das, was Udo Lindenberg macht im Aufzug, seine eigene Musik spielen, ob das die wahre Freiheit ist, wo du einfach machst, was du glaubst, was du machen willst.
Ja, wie gesagt, ich bleib bei der egoistischen Freiheit und teilweise ist egoistische Freiheit auch wichtig. So. Also man muss ja auch manchmal einfach an sich denken.
Was ich schon merke, und das kann man ja bei dir auch, finde ich, ganz gut ablesen, und ich merke das bei meiner Arbeit auch, dass wenn du in einer Sache dir einen Namen gemacht hast, dann sind die Sachen danach auch leichter zu publizieren, zu vermarkten. ja, klar. Und anschlussfähig zu sein.
Ist ja immer so.
Das heißt, das ist ja, hat ja auch Vorteile. Also man ist ja nicht nur einsam, sondern man hat auch es leichter, das, sagen wir mal, das Scheinwerferlicht auf wichtige Themen zu lenken.
Ja, ja, voll.
Und das machst du ja auch. Manchmal, finde ich, heilst du damit ganz gerne auch hinterm Berg, das, was du alles tust.
Ja, so, so haben wir uns ja kennengelernt tatsächlich. Ja, über die Wheelmap, glaube ich.
Ja, genau. Ja. So haben wir uns kennengelernt, damals in deinem 5 Fragen an.
Noch früher habe ich mal, glaube ich, bei Instagram diese Wheelmap vorgestellt.
Stimmt, das war im Anschluss daran, genau.
Ach so, so rum war es, okay, ja.
Mhm. Und das heißt, du tust ja schon auch viel und nutzt die Reichweite für dein Thema, für wichtige Themen aus deiner Reichweite heraus. Ist dir das ein persönliches Anliegen oder wurde dir das zugetragen?
Nee, das kam aus eigenem Antrieb heraus. Ich habe aber, ehrlich gesagt, zuletzt ein bisschen damit aufgehört, weil ich genau in so eine Dynamiken gekommen oder das Gefühl hatte, in so Dynamiken zu geraten, in denen ich dich wähne. Nämlich, dass die Leute dann das Gefühl haben, dass sie zu jedem Thema ein Recht auf deine Meinung, deine Sicht der Dinge, deine Einschätzung, deine Reichweite, dein Alles haben. So, also weißt du, dann irgendein Thema fand ich interessant oder wichtig, fand ich unterrepräsentiert, ich hatte früher so ein Format auf Instagram, das hieß Attention Please, da habe ich jeden Donnerstag einfach in Zusammenarbeit mit zwei Kumpels so ein Thema aufbereitet, was ich unterrepräsentiert fand, was ich aber für in irgendeiner Form wichtig oder sinnvoll hielt und habe das auf Instagram vorgestellt, so. Noch bevor es cool war, sowas auf Instagram zu machen, habe ich das gemacht. So, und aber irgendwann wurde es mir dann so, was sagst du dazu? Warum kommt kein Statement hierzu? Bla, was? Also und dann ich so, nee, komm.
Und man muss dann jeden Donnerstag liefern.
Ja, genau, nee, das war gar nicht mal das Ding, aber ich hatte dann irgendwann das Gefühl, also immer wenn man sich dann mal, also wenn ich mich zu irgendwas äußern will, dann mache ich das, aber nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe, gehöre ich nicht den Leuten und schulde denen keine Einschätzung zu jedem Scheiß, der in der Öffentlichkeit passiert oder der auf der Welt passiert. So, das ist. Und da habe ich einfach für mich selber dann gemerkt, das ist nicht gut für mich und ich kann auch in den meisten Sachen eh nichts beitragen. So, ich ziehe mich da raus, so ich muss mich nicht zu jedem Scheiß äußern, was irgendwo passiert. So, das ist mir dann zu viel. So, ich probiere jetzt gerade irgendwie, wenn ich was Sinnvolles tue. Zuletzt haben wir viel über irgendwie so Zusammenarbeiten mit Organisationen gemacht, öfters mit meiner Klamottenmarke oder mit Tommy Schmidt in unserem Podcast haben wir aus Spaß einen Malle-Song geschrieben, der dann zufällig ein Hit wurde und spenden dann die Einnahmen. Also sowas mache ich gerade und halt irgendwie so Privatkram, aber so dieses Internetaktivistische, das ist mir, das ist für mich gerade so ein bisschen vorbei, ehrlich gesagt. So, dafür das ist nicht gut für meine psychische Hygiene.
Ich habe gerade das Gefühl, so in dem Gespräch, das wir führen, dass du ganz schön abgenervt von diesem Internet bist. Gleichzeitig Podcast aber ja ein Internetmedium ist, dass du im Internet funktioniert.
Ich bin nicht per se abgenervt vom Internet. Einige Dynamiken im Internet gehen mir auf den Sack. Und dass manche Leute nur noch im Internet leben, geht mir persönlich auf den Sack. Und finde ich für diese Leute schade und traurig, ehrlich gesagt. Aber ich bin jetzt nicht per se vom Internet genervt. So.
Hast du Angst, dass es deine Karriere einschränken könnte, wenn du die Leute im Internet ignorierst oder dich an das verhältst, was die Leute im Internet von dir erwarten?
Mach ich mir ehrlich gesagt nicht so Gedanken drüber. Aber ich glaube, also eine Karriere, die abhängig von einem Instagram-Account ist, sollte sich wahrscheinlich auch nicht Karriere nennen.
Nee, ich meine einfach so von den Leuten, die halt jeden niederbrüllen, der nicht politisch korrekt ist.
Ach, mit diesem Sachen, mit dem Thema beschäftige ich mich schon lange nicht mehr. Das ist für mich, das ist nicht mehr Thema in meinem Leben. Leute sollen alle machen, was sie wollen. So, ich muss die Sachen nicht gut finden, die machen, die müssen Sachen nicht gut finden, die ich mache. Solange man irgendwie friedlich koexistieren kann, Betonung auf friedlich, es soll jeder machen. Also, weißt du, ich muss mit Leuten nicht einer Meinung sein.
Wollte ich gerade sagen, das heißt, dahinter steckt dann auch so ein bisschen die Erkenntnis, man muss nicht und kann auch nicht allem gefallen.
Nee, das Schlimmste, was dir als Künstler passieren kann, ist, wenn dich alle okay finden. Also dann ist deine Kunst komplett wertlos.
Aber heißt das dann im Umkehrschluss, ob jeder Künstler auch eine Halbwertszeit hat?
Garantiert. So, aber, also, na, was heißt, nö, Kunst an sich kann schon zeitlos sein, was jetzt den Menschen dahinter angeht, keine Ahnung, müsste ich jetzt drüber nachdenken, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, aber, also das ändert ja nichts an der Tatsache, dass also Kunst, die nicht in irgendeiner Form polarisiert, ohne das jetzt zu forcieren, ich will jetzt irgendwie möglichst eklig edgy sein oder ich will jetzt möglichst so oder so sein, aber in so einer, in jedem Sinne diversen Gesellschaft, Kunst zu machen oder machen zu wollen, die allen gefällt, ist unmöglich. Und wenn man das schaffen will, dann muss man es so unglaublich schwammig und breiig und amorph machen, dass sich da wirklich keine Seite in irgendeiner Form dran stößt und dann ist es wirklich wertlos. Also dann ist es wirklich nur noch preaching to the choir und der Choir besteht aus allen. Also das ist ja, kompletter Gaga. Also wenn man nicht aneckt, so, dann macht man irgendwas falsch.
Ihr habt gesehen, dein Vater, Frankie, hat auf Spotify eine Playlist.
Ja.
Mit unfassbar vielen Followern.
Ja. Ich habe den mal bei Gemischtes Hack geschoutoutet. Weil mein Vater einen sehr guten Musikgeschmack hat. Er hat einen sehr, sehr bunten. Er ist wirklich von The Game bis Bee Gees alles dabei, Alter.
Ist das auch Kunst?
Was, einen guten Musikgeschmack zu haben?
Eine Playlist.
Nö, Kunst würde ich nicht. Also, es ist das Resultat von Kunst anderer Leute. Aber
das kuratieren, ne?
Es zu kuratieren, das, also ich bilde mir ein, wenn man sich für Musik interessiert und dann einen tieferen Einblick in die Musik von anderen Leuten bekommt, dass man schon ein bisschen was sich zu der Person dann denken kann, die die Playlist kuratiert hat. So, ich will jetzt nicht die Leistung von DJs schmälern, aber nicht jeder, der eine Playlist macht, ist ein DJ. So.
Welche Eigenschaften deines Vaters bewunderst du?
Sein unglaubliches Durchhaltevermögen. So, der Mann hat ja wirklich...
Hast du die von ihm?
Ich würde mir nicht anmaßen zu glauben, dass ich so.
Aber du hast ja auch ein krasses Durchhaltevermögen.
Ja, aber das ist ja, also bei mir ging es ja immer nur um mich. So, bei meinem Vater war das Leben bis zur Zäsur schon hart. So, also wir hatten kein Geld, als ich aufgewachsen bin. Aber mein Vater ist arm aufgewachsen, also so richtig arm. Arme Leute, zu siebt in einer Dreizimmerwohnung, arme Leute so. Und Der durfte kein Abitur machen und also so ganz anders. So. Mhm. Wirklich quasi so die, also als wenn man mein Leben quadratiert, so im Negativen. Obwohl, wenn man was quadratiert, wird es mal positiv. Ist ja egal. Jedenfalls so. Und die Zäsur kam ja trotzdem dann erst so, als er irgendwie, ich glaube, 32 war, 33, als dann seine Frau, also meine Mutter, gestorben ist, nachdem die gerade das dritte Kind bekommen haben, nämlich meine beiden Geschwister und mich. So, und das dann alleine irgendwie durchzuziehen, ohne arbeiten gehen zu können, weil man drei Kinder zu Hause hat, ohne Geld, also ohne diese, also das ist wirklich nochmal was anderes, als jetzt einfach irgendwie so wie ich, so ein K.O. zu sein, der irgendwie gern mal in Urlaub fahren würde oder irgendwie gern einen cooleren Pulli hätte und nicht den abgerockten Dreckspulli von seinem größeren Cousin. So. Also,
ja, aber jetzt schmälerst du ja vielleicht auch so ein bisschen den Ehrgeiz.
Nee, also, ich schmäler das nicht. So, mein Leben in Relation zum deutschen Durchschnittsleben ist was anderes. So.
Gut, aber dich kann ja auch einen Schicksalsschlag ereilen, was auch immer. Wir wollen es jetzt nicht ausmalen.
Naja.
Aber der Ehrgeiz, den du vielleicht von deinem Vater bekommen oder geerbt hast,
naja,
dir jetzt dann helfen könnte, nach diesem Schicksalsschlag damit dann vielleicht besser umzugehen.
Dann quatsch mal da nochmal. Also mir ging es ja jetzt gerade nur quasi darum, irgendwie eine Relation, also irgendwie eine Verhältnismäßigkeit herzustellen. So. Also klar. so in Situationen, wo ich mich so krass beweisen musste, wie mein Vater es machen musste, war ich in meinem Leben glücklicherweise noch nicht so. Aber ich halte mich für stabiler als den durchschnittsdeutschen Mitteloberschichts-Uli, so auf jeden Fall.
Die Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, ist, wir haben schon ein bisschen auch darüber geredet, gibt es eine Organisation, einen Verein oder ein Thema, das dir persönlich am Herzen liegt, für das du dich engagierst oder sich unsere HörerInnen auch engagieren könnten, weil das vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert ist? Mhm. Oder?
Also, ob es unterrepräsentiert ist, weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, was mein offizieller Titel ist, aber ich bin irgendwas bei Exit. Ich bin irgendwie Botschafter, was ist Exit? Das ist eine Aussteigerorganisation für Rechtsextreme. Ich habe relativ viele Zusammenarbeiten mit der im UNHCR mit der UNO-Flüchtlingshilfe gemacht. So diese With Refugees-T-Shirts, die macht meine Klamottenmarke. Da kommen jetzt auch bald wieder neue Sachen raus. Ich habe relativ viel mit Sea-Watch gemacht. Ich hatte früher öfters Viva Con Agua auf meinen Shows, die irgendwie den Becherpfand gesammelt und behalten haben. Aber das, was ich eigentlich, also das sind alles wichtige Organisationen, supportet die auf jeden Fall. Aber was ich eigentlich gerne machen will, und das ist aber gar nicht so leicht tatsächlich, ist sowas wie Jugendclubs zu supporten oder so Jugendfreizeitstätten zu supporten, weil da, glaube ich, viel aufgeräumt werden kann oder zumindest so ein bisschen aufgefangen werden kann, was in Deutschland in puncto soziale Herkunft ganz gravierend schief läuft. So. Also das kann so ein bisschen als Korrektiv fungieren, so wo man vielleicht umsonst Nachhilfe bekommt, wo man Sport machen kann, wo man Instrumente lernen. Also diese ganzen so typische Jugendclub-Sachen so. Ich habe selber in einem Jugendclub trainiert früher, der nichts gekostet hat, und das hat wirklich, hat mir sehr, sehr geholfen in meinem Leben. Irgendwie, ich habe Breakdance gemacht früher. Und diese Sachen haben mir sehr geholfen. Und das zu supporten ist wirklich nicht leicht, weil du kannst nicht einfach zu irgendeinem Jugendclub gehen und sagen, ey, ich will euch irgendwie 10.000 Euro spenden. Das dürfen die erstmal gar nicht annehmen. Da musst du so richtig kompliziert übers, dann ist auch nicht Deutschland zuständig, sondern dein Bundesland, dann ist aber auch nicht der, dann ist der Bezirk, dann musst du Bezirksverordnung, musst also, was? Ich will nur, dass die Jugendlichen ein paar neue Boxen haben für ihren scheiß Tanzraum, so. Also kann ich jetzt nicht einfach das so kaufen und denen das da hinstellen, so? Also das ist, in die Richtung würde ich gern mehr machen. Ja, das ist jetzt gerade so ein
Ich finde das ein super spannendes Thema, weil ich habe den Eindruck, dass die Jugend eigentlich die oberabgefuckteste Generation ist, die Politik ignoriert.
Mhm.
Also abgefuckt, also im Sinne von werden ignoriert von der Politik, von Menschen, die alle Corona-Maßnahmen entschieden haben, was auch immer.
Mhm.
Da waren junge Menschen nie ernsthaft im Fokus.
Mhm.
Und jetzt diskutiert unser Bundespräsident, ob junge Menschen sich nicht sozial engagieren sollten.
Mhm.
Wo ich dann manchmal denke so, fuck you.
Mhm.
Wie wäre es, wenn alte Menschen sich mal sozial engagieren?
Ja, ist interessant, dass du es sagst, weil ich bin prinzipiell für so ein Pflichtjahr, soziales Pflichtjahr.
Aber das sollte man nicht am Alter abhängig machen.
Also, wenn man, nee, also guck mal, ich habe Zivildienst, ich war letzte Jahre dennoch Wehr- oder Zivildienst machen musste, ich habe mich dann für Zivildienst entschieden und ich habe in so einem mobilen Pflegedienst gearbeitet damals in Friedrichshain-Kreuzberg und später irgendwo in Mitte, glaube ich. Und mir hat es total geholfen, mich in irgendeiner Form sozial zu engagieren. So, ich habe ganz viel so mit Menschen mit Behinderung und mit alten Menschen gearbeitet. So.
Mhm.
Und einfach, das war wirklich wichtig für mich als Mensch, so um erwachsener zu werden, um nicht mehr so ein Idiot und Chaot und also diese ganze jugendliche Scheiße so ein bisschen abzuschütteln, einfach so ein bisschen daran zu wachsen. Und ich bin mir sehr sicher, und auch interessant, so wir quatschen immer über Mangel in der Pflege und bla bla bla. Und damals Zivildienst haben wir gemacht, waren wir drei Jungs, die das gemacht haben. Zivildienst mussten ja nur Männer machen. Drei Jungs, die es gemacht haben. Und die anderen beiden sind später Altenpfleger geworden, weil die über den Zivildienst einfach damit in Berührung gekommen sind und einfach Spaß und einfach für sich was daraus gezogen haben und das dann, und die wollten es vorher nie werden. Es ist einfach wirklich dadurch passiert. Und was sich daraus so, glaube ich, so ein bisschen ableiten lässt, so aus dieser, so eine Beobachtung, ist einfach, so ein Reinschnuppern in den Bereich macht es, glaube ich, deutlich wahrscheinlicher, neben so anderen wichtigen Faktoren wie Geld, so ganz stumpf, die Leute müssen besser bezahlt werden. Aber sowas macht es auch wahrscheinlicher, dass Leute sich dafür interessieren, das vielleicht zu machen. So. Und man wächst als Mensch daran, wenn man sich in irgendeiner Form mal verbindlichermaßen sozial engagiert. Deswegen bin ich für ein soziales Jahr, sehe es aber tatsächlich ähnlich wie du. Man muss dann schon auch radikal sein. Also wenn man jetzt so ein soziales Jahr vorschlägt, dann lässt sich das geil vorschlagen mit 54, so, für irgendwelche 19-Jährigen. Aber nee, dann muss das wirklich jeder machen. So, also ich würde so ein paar Sachen einfach da so rausnehmen. Ich würde sagen, bestimmte Berufsgruppen müssen das nicht machen, weil die arbeiten schon. Also weißt du, so Altenpfleger, Krankenpfleger, kannst du alle rausnehmen. Ich würde wahrscheinlich sogar Mütter, die als Hausfrauen gearbeitet haben, davon freisprechen, weil die haben das ja auch quasi schon gemacht. Aber ansonsten, Alter, kann sehe ich nicht. Also und Leute, die schon Wehrdienst oder Zivildienst gemacht haben, würde ich auch davon rausnehmen. Und das, was dann noch übrig bleibt, gib ihm. Also warum sollte man jetzt sagen, das sollen jetzt irgendwelche 17-Jährigen machen? Er macht doch auch Steinmeier, macht doch. Also na wirklich, was hält ihn denn davon ab? Ja. Ich kenne jetzt seinen Lebenslauf nicht. Vielleicht,
Zeit wahrscheinlich.
Ich kenne seinen Lebenslauf nicht. Vielleicht hat er irgendwie gedient oder Zivi gemacht oder engagiert sich übertrieben sozial ehrenamtlich. So weiß ich nicht. Aber wenn nicht, wüsste ich nicht, was ihn jetzt davon frei macht, das zu machen. So.
Und vor allem, was kommt denn nach Bundespräsident? Also soweit ich weiß, darfst du dann auch keinen Job mehr annehmen.
Na, Ehrensold kommt dann.
200.000. Nice. Ja, spannend. Vielleicht finden wir eine Organisation, die.
Ja, wenn die deine Hörerinnen und Hörer irgendwas haben, gerne rüberschicken. Interessiert mich. Ich glaube wirklich, dass man, was so soziale Herkunft angeht, über sowas, über so außerschulische, kostenlose Lern- und Freizeitmöglichkeiten einiges auffangen kann. So. Es kann nicht sein, dass irgendwie so viele Sachen, die mal gut für dein Leben sind, einzig und allein davon abhängig sind, ob deine Eltern Kohle haben oder nicht. Sowas wie Instrumente, Sport, Bildung, so, das ist doch alles, sowas muss doch für alle zugänglich sein. Das ist doch sonst komplett ungerecht. Und davon sind alle Races und Gender betroffen. Also eigentlich, deshalb meine ich ja, muss man sich auf dieses, gerade auf dieses Thema müssen sich eigentlich alle einigen können. So, also gerade da kann man ja wirklich mal gruppenübergreifend wirklich eine Masse werden an Leuten, die Forderungen stellen, so, weil davon sind alle betroffen. Das ist ein Problem, was so viel größer ist als irgendwie, ja, als das von einer wie auch immer gearteten Minderheit, so. Und es ist ja letzten Endes auch das, wohin jede Form von Diskriminierung führt, nämlich ins gesellschaftliche und später dann und daraus resultieren dann oft ins ökonomische Abseits. Also es ist quasi Startpunkt und Endpunkt von diesen Dynamiken. Und dann verstehe ich nicht, warum das in linken Diskursen so wenig Thema ist, zumindest so zu diesem Hipster-Internet-Linken, also in diesen bla, so. Das ist so ein offensichtliches Problem ist. So. Ich kann das immer nur so als Beispiel so meinem Vater nehmen. Mein Vater hatte nie eine Chance, Alter. Der durfte kein Abi machen. Der musste mit 16, musste der ohne Schulabschluss raus, weil er alt genug war, eine Ausbildung zu machen, damit meine Oma wieder ein Bett frei hat. So, weil die da zu sieben gewohnt haben.
Mhm.
So. Und da gab's keinen, also mein Vater ist auch ohne, also ist auch als Halbwaiser aufgewachsen, so bei ihm ist der Vater gestorben, da gab's kein soziales und kulturelles Kapital, da gab's Kartoffeln zu essen und alle mussten raus, sobald sie arbeiten konnten, so. Und ansonsten wurde draußen rumgehangen und gesoffen und geraucht in Neukölln, so wo mein Vater aufgewachsen ist. Also der hatte nie eine Chance, nie eine faire Chance, irgendwie Lehrer oder Architekt oder Arzt zu werden, wie die Eltern von den Kids, die gerade im Internet so eine große Fresse haben.
Was ich krass finde, dass die Chancen, die dann immer so dann genannt werden, ne, die sie ja dann doch bekommen hätten,
mhm.
Also, ja wieso, es gibt doch da Angebote für diese Menschen und so,
ja, ja.
Dass das immer an krasse Bedingungen gekoppelt ist.
Und an unglaublich viel Recherche, wenn man ja. Sich mal mein Beispiel mit der Nichtschülerprüfung einfach so nimmt, ja. Warum weiß nicht jeder, dass es das gibt? Immer ja. Wenn ich in einem Interview davon rede, muss ich erstmal erklären, was das ist, weil ja. Kein Mensch weiß, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, einen Schulabschluss nachzuholen, ohne dafür zu bezahlen. Abendschulen kennt jeder.
Ja.
Privatschulen kennt jeder, wo man das machen kann. Aber ja. Die Möglichkeit, dass man einfach das selber machen kann und nicht nur Abi, jeden Abschluss. Abitur, Fachabitur, Realschulabschluss, erweitert Haupt. Du kannst jeden Schulabschluss, kannst du autodidaktisch, also in eigener Vorbereitung nachholen. Du musst dich nur in deinem Bundesland melden für diese Nichtschülerprüfung.
Und du musst 9 Jahre Schulpflicht gehabt haben.
Und du musst wahrscheinlich 9 Jahre Schulpflicht gehabt haben, so.
Oder 10, keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht. Ja. Aber also das sind manchmal so, gibt's so, genau, das war eigentlich auch die Grundidee von Attention Please. Es gibt manche so Sachen, die sind voll sinnvoll, die kennt aber keinen Schwanz, weil da einfach so Deutschland also in seiner eigenen Kommunikation dann versagt hat, dass es das gibt, so. Also und dachte ich mir, okay, bei sowas ist es vielleicht. Und dann gab's noch andere Themen, wo ich mir dachte, so, ah, okay, krass. So, wie, also das ist doch wichtig. Vielleicht kann man das mal ein bisschen größer machen, das Thema.
Was ich halt ganz angenehm bei dir finde, dass du das Thema nicht so vor dir herträgst. das dein Thema vielleicht ist. Vielleicht weiß ich es immer noch nicht, was für Themen du für die dich noch engagierst, es gibt, sondern dass du es einfach machst. Bist du jemand, der einfach macht?
Ich finde einfach machen am besten. Wenn nicht, also als zweitbesten finde ich machen und dann darüber reden.
Ja.
Und am schlimmsten finde ich einfach nur irgendwas zu erzählen und müsste man mal oder sich nur so zu empören über irgendwas so. Ich meine, es ist auch alles gar nicht so auf links bezogen. Also diese ganzen Leute, die da von rechts die ganze Zeit am Rumjammern sind, die gehen mir mindestens mal genauso auf den Sack. So. Also einfach so dieses, man kann schon viel auch einfach erstmal selber machen. So. Ich finde, man macht es sich auch oft zu leicht, wenn man immer nur gegen das große Ganze meckert, weil das bringt dann auch oft in so eine komfortable Position von, ich muss nichts an meinem Verhalten ändern. Verstehst du, was ich meine?
Mhm.
Also es ist sehr leicht, irgendwie gegen rassistische Polizeigewalt in den USA zu sein, also in Deutschland.
Mhm.
Weil da musst du nichts an deinem Verhalten ändern. So, du musst nichts machen. So, es ist einfach sehr leicht, den Kapitalismus scheiße zu finden, weil du musst dann eigentlich, du selber musst eigentlich nichts machen. Es ist sehr leicht, das Patriarchat scheiße zu, weil du musst dann eigentlich, ja, das Patriarchat, das soll ich machen. Also, man hat schon auch in irgendeiner Form Spielräume, Sachen zu machen, so. Und, also da muss es anfangen. Es kann nicht nur beim, also es kann nicht langfristig nur beim Meckern bleiben, glaube ich, so. Weiß ich meine?
Wir sind in der 430. Etage angekommen.
Schöner Ausblick.
Aber es schreit doch eigentlich danach, dass wir in einer anderen Folge irgendwann mal zu einer anderen Gelegenheit fahren wir runter und dann über Themen reden, wie zum Beispiel Inklusion. Über die hätte ich gerne noch mit dir gesprochen. Aber ohne Witz jetzt. Das Thema Jugend ist ein Thema.
Da machst du ja auch viel.
Also würde ich gerne auch mehr.
Du machst ja viel so Begegnungssachen und so.
Genau.
Das finde ich auch richtig gut.
Aber wenn du was machst zum Beispiel zum Thema Jugendclubs, dann mache ich Jugendclubs mit Barrierefreiheit gerne mit.
Ja, das ist geil. Machen wir Roll, ey. Ich hab Zeit. Melde dich einfach, dann fahren wir zusammen runter.
Machen wir, ja.
Machen wir. Na klar, Leute, danke fürs Zuhören, ey.
Ey, danke. Ich hab viel gelernt.
Ach komm, uff.
Ohne Witz.
Nichts hast du gelernt, Raul. Ja. Du weißt doch alles. Eins, was du gelernt hast, ist, dass 1,70 nicht groß ist. Tschüss.
Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.